ARD.
Donald Trump is the projected winner in the state of Texas, in the state of Maine. Donald Trump will win. And in the state of Arkansas, Donald Trump will be the winner.
So we're going to take back our country.
Wäre ich eine demokratische Strategin, dann würde ich so langsam kalte Füße bekommen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Kommt er zurück? Donald Trump sinnt nach Rache für seine Wahlniederlage.
Und es scheint so, als hält ihn nichts mehr auf. Keine Gerichtsverfahren, kein Strafgeld, keine Nichtzulassung.
Ja, ganz im Gegenteil. Umfragen sehen ihn vorne und die Wahl rückt immer näher.
Ja. Noch 8 Monate sind's hin bis zur Präsidentschaftswahl in den USA. Die Uhr tickt also und es sieht nicht danach aus, als fällt Joe Biden ein Mittel gegen Trump ein.
Gestern gab's einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Wahl, den Super Tuesday, erklären wir gleich noch. Heute stehen die beiden Kandidaten der Wahl am 5. November fest. Joe Biden und Donald Trump.
Wir fassen uns an den Kopf und fragen, ist Trump 2.0 noch zu verhindern und was käme da genau auf uns zu? Wie schlimm wäre das?
Und wir sind Martin Spiller
und Christoph Schrag. Heute am Mittwoch, den 6. März bei den News Junkies. Du hast gerade schon den Super Tuesday erwähnt. Der war gestern. Vielleicht fangen wir damit nochmal an. Was genau ist das eigentlich, dieser Super Tuesday?
Ja, Super Tuesday, weil an diesem einen Dienstag in gleich 15 US-Bundesstaaten Vorwahlen stattfanden. Dabei geht es um die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl und diesmal vor allem natürlich auf Seiten der Republikaner.
Wie ist das eigentlich auf demokratischer Seite? Also Joe Biden ist ja Amtsinhaber. Musste er auch in diese Vorwahlen?
Musste er. Die Vorwahlen, die werden nämlich nicht von den Parteien organisiert, sondern von Behörden.
Also das heißt gleichzeitig für beide Parteien in einem Bundesstaat.
Was sich unterscheidet, ist, wer mitmachen darf. In einigen Staaten nämlich, da sind diese Vorwahlen geschlossen. Da dürfen nur Anhänger einer Partei mitmachen. Also die müssen zwar nicht Mitglied sein, aber die müssen sich vorher registrieren. In anderen Staaten gibt es Open Primaries. Das heißt, da darf jeder abstimmen.
Für jeweils beide Parteien?
Nein, er muss sich entscheiden. Wenn er für einen republikanischen Kandidaten gestimmt hat, dann darf er nicht mehr für einen demokratischen Kandidaten stimmen und auch umgekehrt.
Also das gestern war der wichtigste Wahltag innerhalb dieses Prozederes, innerhalb der Vorwahlen. Da war klar, wenn die Vorwahlen in diesen 15 Staaten erstmal stattgefunden haben, dann weiß man mehr, dann zeichnet sich ein sehr viel genaueres Bild ab, wer denn am 5. November zur Präsidentschaftswahl antritt.
Ja. Und so war es dann ja auch.
Wobei, da war jetzt nicht unbedingt ein Thriller erwartet worden,
nee,
oder?
Und das Ergebnis war auch entsprechend eindeutig. Bei den Republikanern, da hat Trump in 14 von 15 Bundesstaaten gewonnen, in denen abgestimmt wurde. Das sind im Schnelldurchlauf Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Texas, Tennessee, Utah und Virginia. Bei kaum einem anderen Kandidaten war das übrigens jemals so deutlich in der US-Geschichte. Seine parteiinterne Konkurrentin Nikki Haley, die gewann lediglich in Vermont und auch nur ganz knapp. Das war überhaupt erst ihr zweiter Sieg bei Vorwahlen in diesem Jahr.
Das heißt, die erneute Kandidatur von Donald Trump für die Republikaner, die stand damit fest. Nikki Haley erklärte heute Mittag ihren Rückzug.
Ja, wobei ihre Anhängerschaft jetzt wahrscheinlich von den anderen umworben wird. Trump dagegen, der feierte sich in gewohnter Manier.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
Ja, oder auch.
This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible.
And so on.
Amazing. Wir haben erklärt, auch bei den Demokraten wurde abgestimmt und da ist das ja noch eindeutiger. Biden gewann die Vorwahlen in allen Bundesstaaten und hat damit schon jetzt fast die notwendige Mehrheit der Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag erreicht, der Demokraten. Auch das keine Überraschung und damit lautet das Duell wie schon beim letzten Mal Biden gegen Trump.
Ja, und genau dieses Duell findet ja medial bereits statt. Guckt man sich Umfragen an, dann liegt Trump seit Monaten kontinuierlich vor Biden. Mal etwas mehr, mal etwas weniger, aber eben immer vor Biden.
Ja, man muss sagen, dabei, das sind ja erstmal Umfragen, ne? Das muss jetzt noch nichts heißen.
Das stimmt. Auch Hillary Clinton zum Beispiel lag ja damals immer vor Trump bis zur Wahl. Ja, umso größer war dann der Schock.
Und das muss man echt so sagen, also wir sind ja gerne ganz klar neutral natürlich, das gehört sicher auch so im Journalismus, wenn eine normale Wahl ansteht, aber dieses Mal, bei dieser Wahl, da könnte die US-amerikanische Demokratie auf dem Spiel stehen. Warum, das erklären wir später noch, aber da könnt ihr euch schon mal warm anziehen für das Kapitel.
Das Eigenartige ist ja, dass Biden in seiner bisherigen Präsidentschaft doch einiges erreicht hat. Also man kann nicht sagen, dass das jetzt eine schlechte Präsidentschaft war. Offenbar gelingt es aber nicht, das den Wählern zu vermitteln. Das sagt auch Annika Brockschmidt, Journalistin und Autorin. Sie verfolgt das Geschehen in den USA in der Politik schon lange. Mit ihr haben wir für diese News Junkies Ausgabe ausführlich gesprochen.
Es ist eindeutig, dass Biden trotz der eigentlich ja positiven Wirtschaftslage, die ihm eigentlich nützen sollte, die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie in 50 Jahren nicht mehr, es nicht schafft, die Erfolge, die seine Regierung eingefahren hat, an seine Basis und an die Bevölkerung in effektiver Art und Weise zu kommunizieren. Gleichzeitig, das zeigen uns Umfragen auch, gibt es ein Gefühl von einer allgemeinen Politikverdrossenheit. Das hat auch ein bisschen was mit dem amerikanischen politischen System zu tun. Das ist jetzt nicht alleine Bidens Schuld. Aber der Effekt ist dramatisch in den Umfragen für ihn. Und wäre ich eine demokratische Strategin, dann würde ich so langsam kalte Füße bekommen.
Also Biden, der für das Establishment steht, so wie einst Hillary Clinton auch.
Ja, und was das Biden-Team besonders beunruhigen dürfte, das ist, dass Trump gerade in Wählergruppen stärker wird, die bisher eigentlich zur Kernwählerschaft der Demokraten gehören. Ne? Also bei den nicht weißen Wählern und den jungen Leuten.
Annika Brockschmidt sieht die Wahl für Biden noch nicht verloren. Sei noch genug Zeit. Aber die Wahl, die dürfte am Ende ähnlich knapp ausgehen wie 2020.
Wegen des Electoral Colleges kann es erneut sein, dass ein paar 10.000 Stimmen in wenigen Staaten diese Wahl entscheiden. Und da könnte es Biden durchaus auch zum Problem werden, dass er in wichtigen Swing States Probleme hat, weil Teile der demokratischen Koalition, vor allem junge Menschen, muslimische und arabischstämmige Amerikanerinnen und Amerikaner, extrem unzufrieden sind mit seiner Politik zu Israel und Gaza, zum Krieg dort.
Beispiel dafür Michigan. Dort hatte bei der Vorwahl der Progressive, also linke Flügel, dazu aufgerufen, sich für uncommitted zu entscheiden. Also so abzustimmen, dass man neutral ist, einer Enthaltung, um Biden einen Denkzettel zu verpassen auf diesem Weg und zu einer härteren Gangart gegenüber der Netanyahu-Regierung zu drängen. Gefolgt sind diesem Aufruf nicht nur Wähler aus der arabischen oder muslimischen Community, sondern auch Wählerinnen wie hier zum Beispiel Joanne in Ann Arbor.
I voted uncommitted. I'm a Biden supporter, have been since he's been in office.
Also eigentlich eine Biden-Unterstützerin seit jeher, genauso wie auch Abraham Elish, demokratischer Abgeordneter in Michigan.
This is not a vote against the president, but this is a vote for reaffirming that the United States should stand on the principles of human rights.
So sieht's also bei den Vorwahlen aus. Man muss natürlich abwarten, was die Leute am Ende dann wirklich wählen.
Ja, das hat so ein bisschen was von Denkzettel vor der eigentlichen Wahl, wie Europawahl auf amerikanisch.
Ein anderes Biden-Problem ist natürlich das viel besprochene Alter, das auch immer wieder ins Spiel gebracht wird. Biden ist mit 81 Jahren schon jetzt der älteste Präsident der Geschichte. Manchmal vergisst er Dinge, verwechselt irgendwie Länder.
Wobei er noch so viel vergessen kann. Er weiß dann immer noch mehr, als Trump je wusste.
Aber viele sagen trotzdem, es hätte sich rechtzeitig jemand in der Demokratischen Partei finden müssen, der ihm sagt, lass das jetzt mal, mach dir einen schönen Ruhestand. Und zwar nicht, weil er nicht mehr kann. Gut möglich, dass er auch in 4 Jahren noch Präsident sein könnte.
Ganz im Gegenteil, er hat sich ja erst vergangene Woche seinem jährlichen medizinischen Gutachten gestellt. Und da bescheinigte ihm sein Leibarzt, weiterhin fit genug für den Dienst zu sein. Zitat Kevin O'Connor: Präsident Biden ist ein gesunder, aktiver, robuster 81-jähriger Mann, der nach wie vor in der Lage ist, die Aufgaben der Präsidentschaft erfolgreich zu führen.
Ja, aber dazu muss er eben erstmal wiedergewählt werden. Und da ist dieses hohe Alter eben schon ein entscheidender Faktor, der viele Wähler abschreckt. Eine Flanke, die Trump auch natürlich schamlos ausnutzen kann.
Wobei der kaum jünger ist. Also es steht 77 zu 81.
Trotzdem wird das Alter immer nur Biden vorgeworfen. Er kommt natürlich auch schon immer noch irgendwie dynamischer rüber, wenn man sich die beiden mal vergleichend anschaut. Und irgendwie wird ihm auch das mehr verziehen von seiner Basis zumindest. Also ist ja nicht so, dass der nichts verwechselt zum Beispiel.
Nee, was noch mit Schweden? Denk dran, was in Schweden passiert ist.
Ja.
Also sind wir wieder beim Punkt Kommunikation. Ne? Die Demokraten schaffen es nicht, das dann auch auszuschlachten und damit zu punkten. Was kommt da auf uns zu?
Nach all dem, was wir uns jetzt angehört haben, ist doch die Frage jetzt: Wenn Trump gewinnen sollte gegen Biden, was ist denn die konkrete Politik, die wir von einer zweiten Amtszeit erwarten können? Also wenn man jetzt Donald Trumps Reden in den Wahlkämpfen ernst nimmt, dann zeichnet sich da nämlich ein wirklich düsteres Bild ab. Er redet davon Massendeportationen von illegalen Einwanderern. Er redet davon, Diktator für einen Tag sein zu wollen. Also wie ernst muss man so eine Rhetorik nehmen? Sehr ernst. Das meint Annika Brockschmidt, Journalistin und Buchautorin, mit der wir für diesen Podcast gesprochen haben.
Trumps Agenda für eine zweite Amtszeit steht vor allem unter einem großen Ziel, und zwar Rache zu üben. Er sagt es immer wieder auf seinen Veranstaltungen. Er verspricht es seinen Anhängern, Rache gegen die da oben, gegen Demokraten, gegen den politischen Gegner, gegen Journalisten, gegen Staatsanwälte, die ihm nicht passen. Eine zweite Präsidentschaft Trumps wäre also nicht mehr mit den ersten 4 Jahren Trump, die hinter uns liegen, vergleichbar.
Ja, und du hast ja schon diese Massendeportationen erwähnt. Ja. Ne? Da will er ja das Militär im Land einsetzen. Also das heißt, die Bilder, die wir dann wohl sehen würden, wären Soldaten, die in Wohngebiete gehen, Menschen, die keinen gültigen Aufenthaltsstatus haben, die werden dann aus ihren Wohnungen gezerrt. Und offenbar soll es dabei auch nicht bleiben, sagt Annika Brockschmidt.
Trump verspricht auch Lager für Obdachlose, die er genauso zusammentreiben lassen will. Diese Massendeportationen, von denen da immer wieder die Rede ist, würden vermutlich nicht nur auf illegale Einwanderer beschränkt sein. In einer Rede gestern sprach er davon, the bad ones deportieren zu wollen.
Also das hat mit Rechtsstaatlichkeit am Ende überhaupt nichts mehr zu tun, was ihm da vorschwebt und wovon er da spricht. Es geht schlicht um die Verfolgung von politischen Gegnern. Es geht um den Abbau der Demokratie.
Inwieweit das jetzt alles nur Gerede und Wichtigtuerei ist oder auch nicht, kommen wir später noch drauf. Aber erstmal sollten wir nochmal auf die Rhetorik eingehen, die Trump in den letzten Monaten gezeigt hat. Die Sprache, die er da benutzt. Die wird von politischen Beobachtern, von Historikern inzwischen ganz klar dem Faschismus und einer völkischen Ideologie zugeordnet. Also er redet ja davon, dass die illegalen Einwanderer das Blut des Landes vergiften würden, wie hier auf einer Wahlkampfrede. Also steckt schon so eine Vorstellung von einem reinen Blut des Volkes dahinter. Und das ist nicht das einzige völkische Bild in seinen Reden.
Außerdem nennt er seine politischen Gegner Ungeziefer, auch das ist eine Rhetorik, wie man sie aus dem historischen Faschismus kennt, also die Gleichsetzung des politischen Gegners oder als feindlich markierter Personengruppen mit Parasiten oder mit Ungeziefer war ein fester Bestandteil auch nationalsozialistischer Rhetorik, die letztlich auch den argumentativen Grundstein für die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen gelegt hat. Denn das Bild des von Ungeziefer befallenen Wirts lässt ja keinen Zweifel daran, was in den Augen derer, die es verwenden, nötig sein wird, um den in Anführungszeichen Volkskörper zu retten, das Ungeziefer muss ausgerottet werden.
Also Ungeziefer, vergiftetes Krass, ja. Volksblut. Also das muss man erstmal sacken lassen, dass das ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat so sagt und nicht nur einmal. Und dazu noch die Ankündigung von Deportationen mithilfe der Armee. Also das ist die neue Realität, auf die wir uns gefasst machen müssen, so unglaublich es klingt, wenn Donald Trump Präsident ist. Und ich glaube, das muss man auch dazu sagen, das ist ja keine einmalige Entgleisung jetzt gewesen von Donald Trump. Das ist Teil seiner Wahlkampfreden. Also das vergiftete Blut haben wir schon gehört und an anderer Stelle wiederholt er die Rede von der Zerschlagung des politischen Gegners. Übrigens alles Kommunisten natürlich.
At the end of the day, either the communists win, destroy America, or we destroy the communists.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man das alles hört, was Trump da redet und ankündigt. Da fällt es mir zumindest schwer zu glauben, dass er in den Umfragen vorne liegt, oder? Mhm. Nehmen die Leute ihn nicht ernst? Glauben die Menschen, die ihn unterstützen, dass das nur markige Sprüche sind? Oder sind das am Ende alles Rassisten und Faschisten, die ihn wählen wollen?
Es ist irgendwie alles schwer vorstellbar. Also zum einen ist es aber offenbar so, dass manches von Trumps Rhetorik gar nicht bei allen ankommt. Also da gab es zuletzt eine Umfrage unter Wählern in einigen der sogenannten Swing States, die darauf hindeutet, also wo Leute mal die Demokraten, mal die Republikaner wählen in solchen Swing States, dass da der Ausspruch von Trump mit diesem Diktator für einen Tag zu sein, dass 2/3 der Wähler von dieser Aussage überhaupt gar nichts wussten.
Was aber auch kaum ein Wunder ist, wenn die Spaltung in den USA so stark ist, dass komplett verschiedene Medien konsumiert werden und einige dieses Zeug, diese haarsträubenden Äußerungen Trumps, gar nicht thematisieren.
Jetzt könnte man ja sagen, komm, das sind eh alles nur markige Sprüche. Das ist geschmacklos, das ist völkisch, das ist faschistisch. Ja, aber am Ende wird Trump davon nichts umsetzen. Entweder, weil er es gar nicht wirklich vorhat oder weil ihn die Institutionen am Ende daran hindern werden, die amerikanische Demokratie. So, aber es existiert neben dieser ganzen Rhetorik, hinter der Rhetorik offenbar eine ganz klare Agenda für eine zweite Amtszeit von Trump.
Ja, ausgearbeitet von einem einflussreichen erzkonservativen Think Tank namens Heritage Foundation, zu dem enge Trump-Berater gehören, ebenso wie Leute, die im Weißen Haus schon mal für ihn gearbeitet haben. Und diese Foundation, die hat einen 1000 Seiten starken Plan vorgelegt, wie ein republikanischer Präsident den Staat umbauen sollte. Project 2025 heißt dieser Plan.
Dieses Project 2025 ist ein radikaler Plan, den Aufbau und die Strukturierung des amerikanischen Staates komplett umzubauen. Es ist einer der weitreichenden Policypläne, die ich je aus einer Feder einer solchen Denkfabrik gesehen habe. Es sieht vor, den administrativen Staat massiv zu beschneiden und die Exekutivmacht des Präsidenten massiv auszubauen. Kurz gesagt, das Project 2025 würde effektiv das System der Checks und Balances beenden und die USA essentiell auf den Weg zu einem autoritären Staat bringen.
Nochmal, also hinter diesem Plan, hinter dieser Agenda stecken Trump-Berater und ehemalige Mitarbeiter. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass diese Agenda die Vorlage für Trumps zweite Amtszeit wird. Und sie deckt sich auch mit dem, was Trump in Wahlkampfreden verspricht. Also Migranten raus, Grenzen zu und in Washington aufräumen.
Der Kopf hinter diesem Project 2025, der heißt Paul Daines. Der war unter Trump als Stabschef zuständig für das US-Bundespersonal. Und er will für die Umsetzung dieser Agenda die gesamte administrative fluten mit einer Armee aus konservativen Personal, also weite Teile des bestehenden Personals wieder austauschen, um dann diese teils rechtsextremen Visionen umzusetzen. Und er hat im Parlamentsfernsehen C-SPAN gesagt, man müsse da an Tag 1 der Präsidentschaft loslegen. Hier in einem Ton, den der Deutschlandfunk in einem seiner Beiträge übersetzt hat.
We have to actually make sure we're ready to.
Wir müssen sicherstellen, dass wir bereit sind, so wie ein Pilot, der ins Cockpit kommt und sofort die Knöpfe drückt. Bereit in der Sekunde nach dem Amtseid des Präsidenten. Wir haben vieles auszusetzen an Joe Biden, aber eines muss ich seinem Team lassen. Es war gut vorbereitet. In der ersten Woche haben sie jeden Tag Entscheidungen unterzeichnet und wir werden dasselbe tun.
Das war's von uns, von den News Junkies für heute. Wenn ihr mehr über diese Agenda von Donald Trump wissen wollt und über die Probleme der Republikanischen Partei mit der extremen Rechten, die jetzt dominiert, dann schaut rein in das Buch von Annika Brockschmidt, mit der wir heute ein ausführliches Interview geführt haben. Das Buch heißt Die Brandstifter und ist im Februar bei Rowohlt erschienen und es zeichnet eben die Geschichte der Republikanischen Partei nach mit ihrem Problem, mit ihrer offenen Flanke nach extrem rechts.
Und wenn ihr direkt im Anschluss den nächsten Podcast hören möchtet, dann empfehlen wir heute am Mittwoch den Podcast Stadt, Land, Mensch. Das ist eine Reportage, jedes Mal aus einem anderen Ort in Deutschland, mit einem ganz konkreten Problem. Und das muss aber keineswegs an den Ortsgrenzen Halt machen.
Liegt jeden Mittwoch neu in der ARD-Mediathek, so wie auch täglich die News-Junkies dort liegen. Morgen ebenfalls wieder. Danke bis hierher fürs Zuhören, sagen Christoph Schrag
und Martin Spiller. Tschüss.
Ciao.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.